Den gibt es in Menge. Aber ein kostbarer Schmuck sind verständige Lippen. Gold und Perlen gibt es in Menge, aber ein kostbarer Schmuck sind verständige Lippen. Da bin ich irgendwie hängen geblieben an dem Vers. Bei mir ist das nicht so, dass zu Hause Gold und Perlen in Mengen ist. Ich weiß nicht, ob das bei euch so ist, aber ich glaube eher nicht. Trotzdem steht hier, Gold und Perlen gibt es in Menge, aber ein kostbarer Schmuck sind verständige Lippen. Es mag viele Produkte geben, auch beim Schmuck. Da gibt es ja vom Ring aus dem Kaugummiautomat. Kennt ihr das noch, Kaugummiautomat? Und ihr Jüngeren, wisst ihr, was Kaugummiautomat ist? So rote Kästen an der Wand, Zehnerlei. Und manchmal waren eben dann auch so ein Ring drinnen, ne? Und manches Kind steckt sich den an und ist ganz stolz. Also es gibt so beim Schmuck aus Ring und aus Gold und aus Perlen so richtig Billigprodukte. Modeschmuck gibt es dann. Dann gibt es Dinge mit Goldüberzug, Kunstperlen. Und so standardmäßig verarbeitet halt eine Fassung hin oder Kettchen rum. Ist ja auch schon schön manchmal. Aber dann gibt es auch richtig kostbaren Schmuck. Die Kronjuwelen, wenn da Film gedreht wird, wie die geklaut werden, dann wird gezeigt, wie die geschützt sind, weil das so wertvoll ist. Da ist also nicht nur die Perlen und das Gold da ist auch Kunsthandwerk dahinter, hat ein Künstler die Dinge bearbeitet. So gibt es also dieses einfache Gold und Perlen, so diesen Billigschmuck, den gibt es in Mengen. Im Vergleich zu den Kronjuwelen, zu den Schätzen, die so einzigartig sind, gibt es eben diesen Modeschmuck in Mengen. Und dann gibt es das andere, das viel wertvollere. Einzelstück vom Fachmann zubereitet, vom Fachmann zusammengebaut oder wie sagt man, ich weiß nicht, da gibt es bestimmt Fachausdrücke, die noch viel besser klingen. Aber hier irgendwie ist da für mich ein Vergleich. Die Fähigkeit zu reden und auszudrücken, zu kommunizieren, die wir als Menschen haben, ist so wie Billigschmuck. Das ist Schmuck, ist was, das ist wirklich was. Gold und Perlen ist ja schon an sich was wert, auch wenn du noch gar nichts draus machst. Und unsere Fähigkeit, reden zu können, sprechen zu können, kommunizieren zu können, uns unterhalten zu können, uns zu ermahnen, aufzubauen, ist was. Wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin, oder wir, meistens ist ja die Daniela mehr unterwegs mit dem Hund, aber wir kommen dann und treffen andere Hunde. Also das ist nicht ganz so das Niveau an Kommunikation, das wir können. Ich meine, es gibt Menschen, die scheinen das nur so zu können auch, aber wir Menschen, eigentlich haben wir schon andere Fähigkeiten. Feiner, detaillierter, spezifischer, genauer, persönlicher. Aber wir haben die Fähigkeit. Und das ist schon was. Aber im Vergleich dazu ist noch viel kostbarer, noch viel wichtiger, noch viel wertvoller die Fähigkeit, was man hier verständige Lippen geschrieben hat. Verständige Lippen sind ein kostbarer Schmuck. Verständige Lippen, möglich verständig zu reden, verständig zu unterhalten, mit Weisheit, mit all den göttlichen Dingen, die da drinnen sind, ist viel wertvoller als billiges Geschwätz. Und das kann schon schön sein. Manchmal ist man schon froh, wenn man sich über das Wetter unterhalten kann. Manchmal ist man schon froh, wenn man dem anderen was Einfaches, Gutes sagen kann. Auch wenn man merkt, eigentlich sollte es noch viel Wertvolleres und Schöneres sein, was ich ihm sagen könnte. Aber verständige Lippen sind mehr wie Dekoschmuck, den echter Schmuck. Was ist selten? Wenn ich jetzt aufs Feld gehe, um Steine zu sammeln, dann habe ich relativ wenig Edelsteine hinterher. Das ist selten. Und trotzdem heißt es hier, das ist in Mengen. Gold und Silber gibt es in Mengen. Es gibt schon, aber ich muss es finden. Ich muss es suchen. Und so braucht es vielleicht auch ein bisschen Einsatz von meiner Seite, ein bisschen, um dahin zu kommen, dass ich nicht nur Lippen habe, sondern Modeschmuck in meinem Reden habe, sondern dass ich kostbaren Schmuck habe, dass ich Göttliches transportieren kann. Ich muss vielleicht etwas bemühen, investieren in meine Art zu reden, in meinen Inhalt zu reden, in mein, ja, wo denn eigentlich? Wo kann ich denn anfangen zu investieren? Wo kann ich denn was tun, dass ich das verändere, dass meine Worte mehr Gewicht bekommen? Nicht in dem Sinn, dass ich mich endlich durchsetzen kann und Gewinner bin, sondern Gewicht bekommen, indem es Frucht schafft beim anderen. Es ist nicht selbstverständlich. Manchmal braucht es mal ein Bemühen. Ich kann zumindest was damit zu tun. Was macht denn diese Kostbarkeit in diesen Worten aus? Die Bibel ist ja so voll übers Reden und übers Unterhalten, übers Sprechen. Da gibt es so viele Bibelstellen, du kannst in so eine Predigt gar nicht alles reinpacken. Und wenn du eine Stoffsammlung machst, dann ist es fast wie wenn du alles sammelst und alles, was in dein Haus kommt, alles willst du behalten, jedes Sonderangebot, alles, und es wird immer mehr und du kannst es fast nicht mehr überblicken. Du musst eine Auswahl machen, und so muss ich auch heute eine Auswahl machen, was ich uns sagen will und was zu überlegen gibt in Bezug auf Sprechen. Aber was können wir, wie sieht es aus? Woran erkennen wir, welche Merkmale hat diese Art zu reden, diese Art der Worte, die wertvoller sind wie nur Modeschmuck? Was macht die Kostbarkeit aus? Da gibt es einige Kennzeichen, finde ich. Die Bibel spricht mal, eure Rede sei alle Zeit mit Salz gewürzt. Können wir nicht mit viel anfangen, aber wir können damit was anfangen. Gewürzt, wohlschmeckend, appetitlich. Es ist viel schöner, wenn ich was serviert kriege, was gut gewürzt ist, was mir gut schmeckt, wie wenn ich irgendein Fraß vorgesetzt kriege, was ich halt notfalls, wenn ich wirklich großen Hunger habe, hineinkaue, in mich hinein, das ist klar. Die Art, wie ich rede, würzig oder lieblich, sagt die Bibel, eure Worte seien lieblich. Also ich kann schon darauf achten, wie sage ich was, wie formuliere ich was. Brammel ich jemand anders an oder sage ich es nett und freundlich? Auch ob ich aufrichtig, echt und wahrhaftig bin oder ob ich heuchle. Wir heucheln vielleicht manchmal öfters, wie uns bewusst ist, aber wir können ja durch Bewusstmachung auch bei uns was in Gang bringen. Die Haltung, die ich dem anderen gegenüber habe, in Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Rede ich, auch wenn mir was beim anderen nicht gefällt, in entwürdigender Weise über ihn, mit ihm? Man kann so herablassend reden, man kann den anderen richtig runterlassen. Gell? Oder rede ich, auch wenn mir beim anderen was nicht gefällt, in Ehrerbietung, wenn ich über Putin zurzeit reden wollte, dann merke ich, da würde ich gerne andere Dinge, andere Worte, andere Stimmung wählen, wie was ich vielleicht reden würde, wenn ich über jemanden, den ich sehr schätze, liebe und achte. Aber trotzdem hat jeder Mensch seine Würde und wir sind nicht fähig, autorisiert, die Würde den Menschen zu nehmen. Ehrerbietung. Oder rede ich in Eitelkeit, in Selbstverliebtheit? Rede ich rechthaberisch von oben herab? Oder rede ich als ein Zuhörender, als ein Überlegender? Was ist der Inhalt in meinem Reden? Ist es der Schmutz aus der dritten Seite von der Bildzeitung, oder hat die überhaupt 3 Seiten? Hat wahrscheinlich mehr, weil Dreck gibt es genug. Ist es Schmutz, ist es Dreck? Ist es immer nur negativ? Kann ich nur fröhlich sein, wenn ich Negatives zu reden habe? Kann ich nur wirklich Gespräche führen, wenn es genug Negatives gibt? Oder wenn ich über andere reden kann? Und wenn es über mich gehen sollte, dann ist das Gespräch schnell beendet. Ist der Inhalt Wahrheit, ist er Lüge, ist er Teillüge? Was ist denn halb tot? Ist das Tod oder Leben? Kann das überhaupt sein? Eine Halblüge, Halbwahrheit, Notlüge? Und was ist der Inhalt? Benutze ich Notlügen, Halbwahrheiten, wenn es die überhaupt gäbe? Was ist der Ziel oder der Antrieb meines Redens? Manchmal hat man den Eindruck, Menschen wollen nur reden, weil sie streiten wollen. Die wollen dir jetzt einen Streit anhängen, die wollen dir was hinhängen. Die provozieren dich so, die wollen endlich streiten, dann endlich sind sie in ihrem Element und glücklich. Oder auch nicht. Was ist das Ziel und der Antrieb? Will ich gewinnen oder will ich den anderen gewinnen? Wenn wir evangelisieren und mit anderen sprechen, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht in die Schiene kommen, ich will gewinnen, sondern ich will den anderen gewinnen. Das ist ein Unterschied. Ich will der Sieger in der Diskussion sein, ich will am Ende Recht haben. Die Leute sagen so, ja, der hat aber gut argumentiert, der hat es ihm aber gegeben. Und der andere, dem es gegeben wurde, sagt, jetzt bin bedient. Von da will ich nichts mehr wissen. Aber will ich gewinnen oder will ich den anderen gewinnen? Gewinne ich den anderen, sagt er, hey, da möchte ich mehr von hören vielleicht. Oder vielleicht anders mal, aber mein Herz, sein Herz bleibt offen. Ziel oder Antrieb, will ich gewinnen? Manche wollen in der Diskussion, und da fallen wir wahrscheinlich alle mal in diese Falle, einfach Sieger sein. Zum Schluss geht es in einem Streit, in der Diskussion nur noch darum, dass ich gewinne. Dass ich da stehe als der, der sich behauptet hat. Geht es gar nicht mehr um den Grund, um die Ursache. Aber unser Reden soll nicht sein, dass ich gewinne, sondern in solchen Situationen, dass eine Lösung gefunden wird, dass ein Weg gefunden wird. In der Ehe, in anderen Beziehungen. Will ich gewinnen oder will ich den anderen gewinnen? Will ich gewinnen oder will ich eine Lösung noch suchen? Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht so in Fahrwasser hinkommen. Lass ab vom Streit, ehe er losbricht, so ungefähr steht man in den Sprüchen. Und das ist so wie, wenn man ein Damm, ein Staudamm hat und dahinter sich das Wasser kommt, immer mehr und da schüren wir immer mehr, sind immer mehr im Gespräch, aber dann kommt der kritische Punkt, wo zu viel kommt, wo der Druck zu groß wird und der Staudamm bricht. Und so kann es sein, dass wir so miteinander reden und besser aufhören, wie wenn es sich immer mehr hineinsteigert, bis es bricht und dann Worte gesagt werden, die fast nicht mehr verzeihlich sind, Herzen verletzt werden, die nicht mehr heilen wollen, die nicht mehr vergeben wollen. Es gibt so einen kritischen Punkt bei Streit und Konflikten, kennt man auch solch einen strittigen Punkt, wo den Point of No Return, wo du nicht mehr zurück kannst. So sagen die Menschen, bei Gott gibt es immer noch Möglichkeiten, aber da ist man so weit gegangen, da hat man sich so weit verletzt, da hat man so weit gekämpft, um sich geschlagen, nicht mehr um eine Lösung zu finden, sondern nur noch um zu gewinnen. Und dann ist es auch oft, hast du trotzdem verloren, weil du den anderen verloren hast, weil du dein gutes Gewissen verloren hast. Da gibt es, glaubt mir, viele gute Kommunikationstipps in Fachbüchern, in wirtschaftlichen Büchern, da hat die Welt viel erkannt. Wenn wir uns damit beschäftigen, kannst du Seminare besuchen und du kannst viel Gutes, Dinge mitbekommen, die dir helfen können, dein Reden zu verbessern, dein Reden dir bewusst zu machen, wie man gut redet, wie man gewinnend redet, wie man wertvoll redet. Da ist manche Weisheit angekommen, die in der Bibel schon gefunden wurde und die die Welt jetzt auch übernehmen kann. Wie kann das geschehen, dass aber vielleicht noch eine andere Quelle, außer eine Fachzeitschrift, denen halt ein bisschen Kommunikation vermitteln wollen, weil sie sagen, das ist eine gute Sache. Was gibt es bei uns noch anderes? Was kann mein Reden fördern, dass es wertvoll ist? Dass es ein richtig gutes Reden ist? Dass es nicht ein paar gute Tipps sind, halt Modeschmuck nicht schlecht, sondern dass es eine andere Qualität bekommt. Verständnisvolle Lippen sind ein kostbarer Schatz. Jesaja 6, Vers 5. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, sagt da der Prophet, und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Der Prophet sagt, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Und dann geht es weiter, da flog einer der Seraphinen zu mir und hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte, und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Im Jakobusbrief, glaube ich, ist es steht, wir sündigen alle viel und wenn jemand mit der Zunge nicht sündigt, ist er ein vollkommener Mann. Also mit der Zunge sündigen wir alle. Und hier der Prophet sagt, ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Und dann kommt dieser Seraphim, berührt den Mund und sagt, das hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen. Ja, deine Schuld. Wir sündigen mit unseren Lippen. Und deine Sünde gesühnt. Aber hier gibt es eine Begegnung, eine geistliche Begegnung der wunderbaren Art. Denn hier geschieht ein Wunder. Der Prophet sagt, ich habe ein Problem, ich bin sündig, ich habe unreine Lippen. Das taugt nichts, das ist kein gereinigtes Gold, sondern das ist irgendein vermischter Mist. Und ich habe damit gesündigt und ich bekenne das. Ich erkenne und bekenne das. Ich bin unrein, vergib. Und der Seraphim kommt und heiligt ihn. Und dann sagt er ihm, diese Kohle vom Altar hat deine Lippen berührt. Die Schuld ist von dir genommen, deine Sünde gesühnt. Das ist ein Anfang, wenn wir sagen wollen, wir wollen in unserem Reden uns weiterentwickeln, wir wollen in unserem Reden dahin kommen, dass wir verständliche Lippen haben, dass wir andere erbauen, dass wir Wunder bewirken, dass es kostbar ist, was wir reden. Wunder in unserem Herzen durch die Kohle vom Altar, durch diese heilige Berührung. Wir dürfen unseren Herrn bitten und sagen, Herr, ich möchte nicht mehr so viel Mist reden. Ich möchte da geheiligter werden. Ich möchte vielleicht einen ganz anderen Weg einschlagen, ganz anderes Denken bekommen. Vergib mir und ich bin unrein in den Lippen. Heilige mich und berühre meine Lippen. Da ist eine Veränderung geschehen. So ähnlich wie eine Bekehrung. Im Großen so eine Bekehrung hier im Reden. Durch meine Buße, durch meine Einsicht, durch mein Bekennen. Also eine Begegnung, eine heilige Begegnung der Vergebung, der Buße. Dann behüte dein Herz. Mehr als alles, was man sonst behütet, steht Prediger, Sprüche oder so. Behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt das Leben. Und Jesus sagt, wir sagen es umgangssprachlich, aber ich spreche nicht, aber Jesus sagt es auch, von was das Herz voll ist, geht der Mund über. Was ist im Herzen drinnen? Wenn davon spricht der Mund, es geht aus dem Mund über. Matthäus 12. Entweder macht den Baum gut und so seine Frucht gut, oder macht den Baum faul und so seine Frucht faul. Denn an der Frucht wird der Baum erkannt. Was könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Also es ist ganz entscheidend, was ist in meinem Herzen und wie ist mein Herz? Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Und aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verurteilt werden. Also Jesus fordert dich auf, macht den Baum gut. Denkt an euer Herz, macht euer Herz gut. Es geht, wenn wir im Reden Qualität gewinnen wollen, geht es um Veränderung unseres Herzens. Um Bewahrung unseres Herzens, um achten, was ist in unser Herz drinnen. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt und aus deinen Worten wirst du verurteilt werden. Gott kann uns richten und urteilen allein an dem, was wir gesagt haben. Da braucht gar niemand anders was sagen über uns, sondern was wir sagen, gibt genug von uns zu erkennen, damit Gott uns richten könnte. Aus dem Herzen kommen hervor, diese Gedanken. Und deswegen ist so wichtig, was in meinem Herzen. Du klopfst vielleicht ab und zu einen Nagel in die Wand. Und geht meistens gut. Und einmal haust du dir voll auf den Finger. Oh, schade. Oder oh, schön, dass ich mich bei den anderen nicht auf den Finger geklopft habe. Merkt ihr was? Das hat was damit zu tun, was in meinem Herzen. Ich habe in letzter Zeit manchmal so eine Reizbarkeit bei mir gespürt. In manchen Dingen, wenn was nicht gelingt, auf einmal habe ich früher teilweise nicht, vielleicht nur zeitweise gehabt, oder ist mir es nicht aufgefallen. Ich denke, was ist da drinnen im Herzen? Natürlich ist es nicht schön, auf den Nagel zu hauen, aber es ist, wie schön war es, uns 500 Mal nicht auf den Fingernagel, meine ich, zu hauen. Ne? Nagel wäre ja noch richtig, jetzt hätte ich mich fast in die Irre geführt, oder? Fluchen, Schimpfwörter. Kommt das raus, wenn mal was nicht passt? Kommt das aus meinem Herzen raus? Aus meinem Mund? Dann würde ich schnell sagen, Entschuldigung, aber eigentlich sollte ich mich aufmerksam machen. In meinem Herzen sind da noch Dinge drinnen, die sollten sich verändern. Anstatt Unzufriedenheit, Dankbarkeit. Je nachdem, was im Herzen ist. Welches Gedanken sähe ich in mein Herz? Nicht nur ganz allgemeiner Art, wie ich es jetzt beschrieben hatte, sondern auch Gedanken in der einzelnen Situation, dem einzelnen Menschen gegenüber. Mit welchen Gedanken begegne ich einem Menschen, mit dem ich rede? Mit Missmut, mit Vorurteilen, mit Ablehnung, mit Verachtung, mit Wertschätzung, mit Respekt. Wenn ich die ganze Woche schon denke, wie blöd ist denn einer, und ihm dann begegne, und die ganze Woche schon denke, wie dumm stellt er sich denn an, wie niveaulos, und wird mein Reden mit ihm wahrscheinlich anders scheinen, wie wenn ich die ganze Woche denke, oh, klasse, der Vorbild da und so weiter. Ihr versteht, glaube ich. Es steckt noch ein anderer Gedanke in dem Text mit drin oder ein anderer Vergleich. Kostbarer, verständliche Lippen sind ein kostbarer Schmuck. Dieses Wort Schmuck ist wohl, hat noch eine andere Bedeutung. Nicht nur Schmuck, sondern auch Gerät. Verständliche Lippen sind ein kostbares Gerät. Gerät, wissen das. Unsere Fähigkeit zu reden ist also ein Gerät. Gerät nennt es Werkzeug. Hilfsmittel. Hilfsmittel, um eine Aufgabe zu erledigen. Verständnisvolles Reden ist ein Werkzeug. Hier hat Gott uns was gegeben. Zum Evangelisieren, zum Trösten, zum Lehren, zum Namen Gottes bekennen, zum Zurechtweisen, zum Danksagen alle Zeit, zum Sünde bekennen. Das sind so Aufgaben, die begleiten uns ja, die haben was mit uns zu tun. Und unsere Lippen sind ein Werkzeug dafür. Und ein Werkzeug kann richtig oder falsch eingesetzt werden. Richtig eingesetzt ist es eine große Hilfe. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Ich habe daheim einen pneumatischen Bosch-Bohrhammer und ich habe einen Akkuschrauber. Jetzt nimm mal den Akkuschrauber und bohr in eine Betonwand rein. Mag vielleicht gehen, wenn du viel Zeit hast und genug Bohrer, die sich stumpf reiben. Aber ich sagte, was, nimm meinen pneumatischen Bosch-Bohrhammer und bohr da rein. Richtig eingesetzt. Der Bosch-Bohrhammer ist klar im Vorteil, der gewinnt. Super macht er das. Jetzt nimm eine andere Aufgabe. Nimm ein Holzfenster mit Glasleisten, die du mit einem kleinen Schräubchen anbohrst. So ganz kleine Schräubchen, ne? Und dann nimm mal meinen pneumatischen Bosch-Bohrhammer, wenn die Glasscheibe schon drinnen liegt und du setzt die Glasleiste an und schepper, krach, kaputt. Du kannst mit einem guten Werkzeug auch Schaden anrichten. Du kannst mit deinen Lippen, mit deinem Reden Schaden anrichten. Und der richtige Bit im Akkuschrauber kann die Schraube, aber auch den Bit kaputt machen. Das heißt, auch das Werkzeug selber, wenn es falsch eingesetzt wird, kann kaputt gehen. Ich will dir was sagen. Du selber kannst dich mit deinen Lippen kaputt machen oder beschädigen. Was wird es wohl mit deinem Glauben machen, wenn du das Gebot Gottes missachtest, seinen Namen nicht zu missbrauchen? Was wird es mit deinem Glauben machen, wenn du ständig sagst, ach Gottler, ach Gottler, ach Gottler, was heißt denn das? Du kleiner Gott, was willst denn du schon? Oder oh Schreck, ach Gottler. Was macht es mit deinem Glauben, wenn du dir dauernd sagst, Gott ist klein? Oder manch anderer Missbrauch dieser Dinge. Das macht was mit uns. Wir sollen den Namen Gottes nicht missbrauchen. Und wir können, ob wir mit solchen Redegewohnheiten uns schaden, oder wir können auch uns schaden mit anderen Dingen und wir können anderen beschädigen, weil die Zunge ein Werkzeug sind, was richtig gebraucht werden kann, muss. Was haben wir in der Werkstatt bei uns gesagt? Der Meister wollte es nicht glauben, man kann auch mit dem Hammer schrauben. Kann man, du kannst die Schraube mit dem Hammer reinklopfen, ein gutes Stück. Aber geht manchmal kaputt. Das kann meine Lippen zu allen möglichen gebrauchen und missbrauchen. Damit wir halt reden, damit wir reden. Ich meine, manch einer mag vielleicht sein Motorsäge, sein neue nehmen, sie anlassen und sagen, ach, dieses Fichtenflötchen, das gefällt mir. Lässt den Motor laufen, stellt sie auf den Küchentisch. Ach, herrlich, herrlicher Klang. Ich meine mal, wenn ich hier so durch die im Frankenwald unterwegs bin und höre die Motorsägen, dann reizt es mich, gefällt mir, reizt uns. Wir Oberfranken sagen manchmal, wir mit dem Motorsäge auf, kommen ja mit dem Motorsäge auf die Welt. Und dann hörst du manchmal auch, wun, 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 wun. Ich weiß nicht, ob das immer nötig ist. Manchmal ist es einfach, da begeistert mich was, da will ich was. Das, die Motorsäge, aber das, dazu ist sie gar nicht da. Und naja, meinetwegen macht es so, aber die ist zu was anderem da. Und unser Reden ist manchmal blablabla. Kannst du machen, meinetwegen, wenn du es nicht übertreibst und das falsch nimmst. Aber dazu ist es nicht da. Oder es ist zu mehr da. Wir können mit unserem Reden unsere Aufgabe unterstützen, die uns Gott gegeben hat. Ob es ist, ihm zu bekennen, ob es ist, zu trösten, was ich vorhin so aufgezählt habe. Das können wir machen mit dem Werkzeug. Dazu ist das Werkzeug da. Und nützen wir es doch. Ja, da gäbe es jetzt viel zu sagen, aber ihr seid ja wortgewandt. Ihr habt alle bestimmt mindestens eine Bibel daheim. Lest einmal allein die Sprüche, was da übers Reden drinnen steht. Lest den Jakobus, was da über die Zunge drinnen steht. Wahnsinn, Wahnsinn. Eine Fülle von Ideen, Gedanken, Tipps, Warnungen, Anleitungen. Aber es gibt noch was anderes. Mal über diese praktischen Dinge hinaus, über das, dass wir an unserem Herzen was tun können, über das, dass wir unsere Gedanken steuern. Es gibt noch bei Christen noch etwas, was wir nicht vergessen sollten. Der Heilige Geist steht mit Reden in Verbindung. So stark, dass es wertvoll ist, darüber nachzudenken. Von Jesus, der war voll Geistes, das sagen seine Schriftgelehrten, die ihn hören, der ist mir einer, der mit Vollmacht lehrt. Die Schriftgelehrten waren erstaunt, wie Jesus redet. Da war Kraft in der Stephanus. Von dem heißt es, sie vermochten der Weisheit und dem Geist, womit er redete, nicht widerstehen. Der Geist Gottes verbindet sich im Reden beim Stephanus mit den Worten von Stephanus. Jesus lehrt wie einer, der Vollmacht hatte. Der Geist Gottes brütet damals bei der Schöpfung über den Chaos und Gott spricht und es wird. Es ist diese Kombination, der Geist brütet und Gott spricht. Wenn der Geist Gottes brütet, kann es passieren, dass auch Menschen sprechen, ganz andere Dinge. Voll Heiligen Geist fingen sie an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Voll Heiligen Geist, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Oder Jesus sagt, und dann der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Wenn sie euch vor die hohen Zahn und so weiter, vor die Regierenden. Und als sie, Apostelgeschichte, als sie gebetet hatten, wurden sie alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Johannes sagt uns in seinem Evangelium, es kommt die Stunde, dass Jesus das sagt, es kommt die Stunde und ist jetzt da die wahrhaftigen Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Es gibt dieses Reden, was sich im Heiligen Geist verbindet und geschieht. Auch dazu braucht es unsere Lippen, dass es zum Reden wird, dass es geäußert wird, dass es formuliert wird. Es gibt ein Reden unter dem besonderen Einfluss des Geistes Gottes. Freimut zum mutigen Verkündigen. Salbung zum Lehren. Vollmacht zum Herrschen und Gebieten. Prophetisch reden zum Trösten, Ermahnen und Erbauen und so weiter. Wir haben zwei Ebenen in dieser Predigt gehabt, so dieses unsere Verantwortung, was wir tun können, unser Herz, unsere Gedanken, unsere Methoden, damit unser Reden ein wirksames Werkzeug ist. Das war die eine Ebene. Die andere Ebene ist diese zweite Ebene, wo der Geist Gottes in übernatürlicher Weise hinzukommt, wo der Geist Gottes anders wie in der Welt uns formen, anleiten, Weisheit geben kann, Autorität geben kann. Ich möchte uns zu beiden herausfordern. Lernt reden. Manche müssen dazu auch das Schweigen lernen. Lernt sprechen. Macht euch schlau, lernt dazu. Du musst es nicht morgen perfekt können, aber du kannst es vielleicht morgen ein bisschen bewusster machen wie heute. Heute hast du eine Lektion gekriegt. Denk dran. Überlege, was du sagst. Überleg dir vielleicht auch wann und wie du sagst. Manchmal müssen wir auch Zeit festlegen, damit wir dem anderen unsere ganze Aufmerksamkeit geben können und nicht so halbherzig dabei sind. Da gibt es so viel zu beachten. Das ist so ein Gebiet, wo man so viel lernen kann. Das ist faszinierend und das ist klasse, hier zu lernen. Und dazu fordere ich uns heraus. Dazu will ich auch mich immer wieder herausfordern, denn es macht einen Unterschied, wie ich mit den Menschen rede. Und ich fordere uns auch dazu heraus, mit dem Heiligen Geist zu rechnen, zu benutzen, dass er sich mit unserer Sprache, mit unseren Worten, mit unseren Lippen verbinden will. Dass wir mehr Wirkung erzielen, wie allein auf menschlicher Ebene. Dass wir prophetisch reden, geheiligt durch den Geist Gottes. Dass wir in Salbung lehren über sein Wort und seinen Weg. Dass wir mit Erkenntnis trösten, dass wir all diese Dinge. Das war noch die geistliche Herausforderung. Der Heilige Geist ist irgendwas, was sich gerne mit Worten verbindet. Und allein dieses Vorbild, und damit mit dieser daran erinnern möchte ich schließen, dieses Vorbild, der Geist Gottes brütete über den Wassern und Gott sprach und es werde und es wurde. Das ist so ein Zeichen, so ein Hinweis auf die Gewalt und auf die Kraft und auf die Möglichkeiten, wenn Geist Gottes und unser Reden zusammenkommt. Da haben wir ein mächtiges Werkzeug. Vater im Himmel, und der Jakobus sagt uns, dass wir unseren Mund manchmal missbrauchen, um zu fluchen, zu schimpfen und auf der anderen Seite dich preisen wollen. Das soll nicht so sein. Reinige unsere Herzen, mach es uns bewusst immer wieder. Lass uns einmal zuhören, was und wie wir reden, damit wir ein gesundes Urteilsvermögen darüber bekommen und mit dir an uns arbeiten lassen. Damit wir einander erbauen, ermutigen, stärken, zurechtweisen, erquicken und so weiter. Amen.